Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Willkommen bei der Plattform auf Radio Free FM. Mein Name ist Rudi Arnold und wir haben heute einen Gast. Der wurde ja vorher schon in der Ulmer Freiheit angekündigt. Bei uns zu Gast Herr Werner Kiesle. Er ist Mitarbeiter der Volkssternwarte Laubheim und auch in dieser Funktion gleichzeitig bei der beim Planetarium in Laubheim tätig, um es mal so zu sagen. Hallo, Herr Kiesle.
Hallo, Herr Gast. Guten Tag.
Herr Kiesle, wir fangen mal wieder immer mit dem Gleichen an, wie es bei mir immer so geht. Wenn Sie sich mal so ein bisschen vorstellen.
Also. Okay, ich bin der Werner Kiesle aus Laubheim. Ich war vor 44 Jahren zum ersten Mal in der Sternwarte. Damals war es noch eine kleine weiße Kuppel, die auf dem Gymnasium stand. Da waren wir auf Besuch mit vielen Gleichaltrigen und hatten die Möglichkeit, den Himmel zu beobachten. Objekte, schwarz-weiß, weil das Licht, das man beobachtet, sehr lange braucht, bis es bei uns ankommt und das Auge nur noch schwarz-weiß wahrnimmt.
Also wegen der Lichtempfindlichkeit
des Auges. Lichtempfindlichkeit, ja genau. Ja. Wenn man mit der Kamera fotografiert, dann tut man länger belichten. Das Auge nimmt ja nur kurz einen Moment wahr. Die Kamera nimmt länger wahr. Dann wird das Bild farbig. Also das Universum ist farbig.
Wie haben Sie dann eigentlich, war das eigentlich so der Einstieg in Ihre, ich sag's jetzt mal, Liebe zu den Sternen oder war das schon ein bisschen älter? Wie war das bei Ihnen?
Eigentlich gleich danach. Wir durften in dem Tag kurz den Himmel beobachten, verschiedene Objekte, Planeten und einen Kugelsternhaufen. Ein Kugelsternhaufen, man sagt eben 13, Messier 13, im Sternbild Herkules, das sind ein paar tausend Sterne auf einem Punkt. Und wenn man das mal gesehen hat, dass man das räumlich was sehen kann, dass es eine Kugel im Weltall gibt, das ist schon faszinierend. Und da ist nicht wichtig, wie weit und wie groß und wie viele die sind oder wie heiß die damals da sind. Da ist wichtig, wie das aussieht.
Ja. Sorry, ich muss jetzt husten. Also, wenn das jetzt richtig verstanden hat, man hat also schon im Fernrohr dann die einzelnen, man hat schon gesehen, dass das einzelne Sterne sind, oder hat man da nur so einen Flecken gesehen? Wie war das da?
Man konnte schon im Mittelpunkt, es war so eine leichte Anhebung von Sternen da, die extra sind praktisch, dass es nicht ein großer heller Punkt ist, sondern dass es einzelne Punkte sind, kleine Punkte sind, viele Sterne, die praktisch dann leuchten.
Und das war so Ihre erste Begegnung mit dieser ganzen Geschichte. Richtig. Sind Ihnen da auch noch so ein paar andere, also Sie haben ja sicherlich da öfters so Beobachtungen gemacht. Was ist Ihnen da sonst noch so wirklich in Erinnerung geblieben, muss ich sagen, als ich das zum ersten Mal gesehen habe? Wow, was war das? Wissen Sie da noch so ein paar Sachen?
Es ist wichtig, eigentlich im Dunkeln der Nacht, dass man einfach trotzdem viel, viel mehr sieht mit dem Fernrohr. Das war ein kleines Teleskop damals und mit dem kleinen Teleskop hat man schon vieles gesehen. Hätte ich nicht gedacht damals. Und damals waren wir nur ein paar Freunde und ein paar Wochen später, wo wir nochmal waren, waren es ganz viele, auch Schulkameraden, die einfach da waren. Und auf einmal haben wir festgestellt, es haben viele Interesse in dem Alter, mit 13, 14, in der Astronomie. Und die sind immer gekommen und haben gesagt, okay, wir gründen eine Jugendgruppe und seit 1977, seit dem 1. Mai 1977, gibt es eine astronomische Jugendgruppe. Damals waren wir die Ersten, die mit Jugendlichen eine Jugendgruppe gebildet haben.
Was mir jetzt einfällt, weil ich habe ja hier in Ulm am Schubert-Gymnasium Abi gemacht und da gibt es ja auch eine Sternwarte. Und der damalige Physiklehrer, der Herr Schlinger, der hat so eine Astronomie-AG gemacht und da ist man manchmal auch abends, wenn das Wetter entsprechend war, dann an die Sternwarte hoch. Und eigentlich geht es heute nicht mehr so wirklich wegen der Lichtverschmutzung. Wie ist denn das in Laubheim? Hat es auch zugenommen oder geht's da noch?
Das Planetarium und die Sternwarte, die sind im Süden, ziemlich am Südrand von Laubheim. Da gibt's noch ein paar Felder, wo ein bisschen Licht verstreuen. Aber der Hauptteil Laubheim ist im Norden. Und da ist es eigentlich günstig noch zu beobachten, weil die Hauptblickrichtung ist Süden.
Also das heißt, wenn man doch mal gucken will, dann lohnt es sich dann schon nach Laupheim zu fahren, wenn man so mal
sagt. Es lohnt sich immer noch auf jeden Fall, aber natürlich auch, wenn mir jemand in Urlaub ist, wenn man irgendwo ist, wo es dunkel ist, in den Bergen oder auch im Wald, wo es dunkel ist, einfach mal die Zeit nehmen und rausschauen, wo keine Straßenlampen, keine Beleuchtung, keine Werbung irgendwo hängen.
Also in dem Zusammenhang kann ich mich nur erinnern, das gehört jetzt zwar nicht ganz so zur Volkssternwarte Laupheim, aber das war 2019, also in der Vor-Corona-Zeit, sage ich jetzt mal, da bin ich von der Convention heimgefahren, also mit einem Bekannten und da auf der A7 und da waren wir irgendwo auf der Ostalb, haben wir gesagt, jetzt müssen wir mal parken. Auf einmal habe ich den Sternhimmel wieder gesehen, in Ulm, da sehe ich schon nichts mehr, da ist ja keine Chance. Ja. Und dann ja, dachte ich,
wenn man irgendwo hingeht, ich war schon auf Bergen, wo auch die Sternwarten, die großen Sternwarten gebaut werden inzwischen, wenn man einfach dann einen kürzeren Weg durch die Atmosphäre hat, einen sauberen Weg durch die Atmosphäre hat, kann man viel, viel mehr Sterne sehen. Und vor allem, man erkennt nicht nur, dass die Sterne weiß sind, sondern man kann auch ein paar farbige erkennen. Mhm. Weil es gibt ja große Sterne, kleine Sterne, es gibt Sterne, die sind tausendmal größer wie unsere Sonne.
Ja, also ich kann mich noch an irgendeine, ich weiß aber nicht mehr welche das war, da hat er uns mal so einen Doppelstern gezeigt, da war der eine blau und der andere rot, ich weiß jetzt aber nicht mehr welcher das war, das ist schon so lang her.
Albireo im Sternbild Schwellen wahrscheinlich.
Kann sein, ja, kann das sein, das weiß ich jetzt auch nicht mehr. Okay, gut, dann würde ich sagen, wir machen mal so ein kleines bisschen Musik und dann erzählen Sie uns so ein bisschen was über die Geschichte, ein paar Sachen, es sind ja schon angesprochen worden, der Volkssternwarte und des Planetariums. Ihr hört die Plattform auf Radio Free FM und bei uns zu Gast Herr Werner Kiesle von der Volkssternwarte und vom Planetarium in Laupheim. Und Herr Kiesle hat es ja vorher schon erzählt, er ist seit 1977 Mitglied der Volkssternwarte. Und jetzt weiß ich nicht, ob wir es schon gesagt haben, aber auf meinem schönen Spickzettel steht, dass Sie seit dem 01.01.2000 hauptamtlich angestellter Mitarbeiter sind.
Richtig. Das kann man ganz einfach trennen. Alles, was vorher war, also 1999 oder vorher, ist mein normales Leben, Berufsleben. Und ab 1.1.2000, ab diesem Jahrhundert, bin ich im Planetarium tätig.
Jetzt haben Sie da was vom Berufsleben, von dem Normalen. Das heißt, für Sie war das so ein regelrechter Schnitt. Es war was Besonderes, da jetzt diese hauptamtliche Stelle zu kriegen. Wie kam es eigentlich da dazu?
Ja, eigentlich aus dem Hobby quasi, das Interesse an der Astronomie, dass man den Leuten was erklärt, was zeigt, war das große Problem am Anfang in der Sternwarte. Wenn es bewölkt ist, kann man den Leuten nicht zeigen. Dann war der Wunsch da, dass man ein Planetarium macht, ob man ein Planetarium in Laupheim bauen darf. Und dann ging es darum, okay, wo machen wir das? War auch kein Problem, haben wir dann auch geklärt. 1990 haben wir begonnen und dann haben wir 10 Jahre lang Probleme mit gehabt, mit den Schulklassen, mit den Vereinen, mit Gruppen, die untertags da waren. Das heißt, es geht nicht mehr, wir müssen auch jemanden anstellen, der praktisch die ganze Zeit da ist. Und da bin ich halt in den Schritt gegangen, zu sagen, okay, ich bleib da und mach die Vorführungen untertags.
Seit wann gibt es eigentlich das Planetarium selber?
10.12. Mai 1990.
Also seit 1990. Und dann so nach 10 Jahren war es genug und dann haben wir gesagt, nee, jetzt geht's nicht mehr, jetzt brauchen wir jemanden, der das Geschäft jetzt richtig macht.
Inzwischen haben wir immerhin in unseren Veranstaltungen, also Planetarium, teilweise Sternwarte, sind es über 1 Million Besucher gewesen, die praktisch bei uns waren und sich Interesse gehabt haben an der Astronomie.
Ja, das heißt, jetzt gibt es also dieses Planetarium, wenn ich jetzt mal gerade so grob nachrechne, 30 Jahre jetzt. Ja. Wie hat sich eigentlich in diesen 30 Jahren die Technik so entwickelt? Ich meine, da tut sich ja einiges in 30 Jahren.
Als wir früher beobachtet haben, haben wir Bücher gehabt mit Schwarz-Weiß-Bildern. Das war das, was wir beobachten konnten. Und heutzutage hat man die Möglichkeit, live teilweise mitzuschauen, weil die Großsternwarten oder auch die Satellitenbilder, Hubble Space Teleskop, Bilder macht, das man wirklich innerhalb kürzester Zeit bekommt, in einer Auflösung von mehreren hundert Gigabyte teilweise.
Und wie ist das jetzt bei Ihnen im Planetarium dann eingeflossen? Ich meine, das wirkt sich ja dann auf Ihre Arbeit im Planetarium aus, dieser technische Fortschritt, so meinte ich das.
Auf jeden Fall. Am Anfang hatten wir ein paar Diaprojektoren. Das waren, glaube ich, 18 Diaprojektoren, die wir begonnen haben und hatten verschiedene abwechselnde Bilder gezeigt, um Stimmungen zu erzeugen. Dann hatten wir zum Schluss über 50 Diaprojektoren, um Bilder auszutauschen und verschiedene Szenen über die ganze Kuppel als Panorama, als Einzelbilder einzuprojizieren, abzuwechseln. Und heutzutage macht man das alles nur noch mit zwei Projektoren, die praktisch eine Vorderseite und eine Hinterseite, eine Kuppel voll projizieren als Video. Mhm. Also bewegte Bilder.
Das heißt, das sind jetzt keine Diaprojektoren mehr, sondern so Beamer.
Richtig, ja, genau.
Aber das sind ja sicher jetzt...
Die Besonderheit in den Beamer ist das, das sind... Zeiss sagt Velvet Beamer dazu, weil das dunkle Bilder sind. Das heißt praktisch, wenn man im Kino ist und die Nachtaufnahme sieht, ist die immer grau. Mhm. Weil das, der Beamer praktisch immer ein Licht mit projiziert. Ja. Und Zeiss lässt nur an der Stelle diesen Punkt, diesen Stern oder die Schrift, nur an dieser Stelle lässt das Licht raus.
Aha.
Und deswegen ist es sehr dunkel im Planetarium und kann dann quasi alles dazu projizieren. Natürlich, sobald helle Flächen kommen, sobald helle Bilder kommen, ja, ist irgendwann mal heller, ganz klar.
Aber das ist ja auch das, was mich also manchmal bei der beim Fernsehen, ich schaue ja kaum, aber manchmal, wenn man halt einen Anführungsstrich normalen Fernseher hat, ja, manche Filme, die sind so duster produziert, ja, das sehe ich nichts, weil das weiß nicht wirklich schwarz ist.
Genau,
ja. Und das ist da ein großes Problem. Da kann so gut
nach. Die Restlichthelligkeit ist stärker wie das vom Film.
Ja,
ganz klar.
Dann schon störend. Ja. Und da gibt es also echt
extra. Und heutzutage hat man praktisch quasi Computer, die quasi Modelle haben, wo man praktisch dann durchfliegen kann. Und dann kann man sagen, okay, man fliegt jetzt um die Erde herum oder die Erde soll sich so und so schnell drehen. Die Erde wird gekippt. Man fliegt dran, wie bei Google Earth. Oder man fliegt zum Mond oder zu anderen Körpern. Ist alles kein Problem. Kann man heutzutage alles machen, wenn man die passenden Modelle hat. Manche bekommt man, manche muss man selber machen.
Das heißt, Sie setzen, das ist klar, heutzutage setzt man natürlich viel Computer ein. Seit wann setzt das Planetarium eigentlich Computer ein? Von Anfang an schon oder hat sich das im Laufe der Zeit
entwickelt? Ziemlich früh. Eigentlich zum Anfang, um die Dias zu produzieren, dass wir praktisch wirklich Schriftbilder gemacht haben, um Sachen zu erklären, um Überblendungen zu machen, haben wir schon am Anfang Dias eingesetzt, die im Computer produziert worden sind. Viele Sachen haben wir natürlich aus Bildern, aus Büchern abfotografiert, aber die meisten Sachen sind dadurch vom Computer produziert worden. Und es ist immer mehr geworden. Inzwischen sind es, glaube ich, über 20 Computer, die nur für die Bildgeneration, für eine Showproduktion zuständig sind.
20 Stück. Die sind irgendwie miteinander vernetzt. Und
richtig, ja, genau. Man hat einen Computer, der verteilt die und dann sagt jeder Computer, ich bin fertig, ich mache jetzt die nächste Aufgabe und dann werden die einzelnen Bilder produziert. Manche Bilder brauchen ein paar Minuten, manche brauchen 4 Stunden. Wenn die dementsprechend Nebel im Hintergrund haben und muss das alles berechnet werden, dann braucht so ein kleines Bild, eine Sequenz, man braucht ja inzwischen 60 Bilder pro Sekunde, das ein flüssiger Film ist, muss man das alles produzieren. Also man ist ganz schön beschäftigt, ein neues Programm zu produzieren, heißt Unmengen an Daten zu haben für diese Visualisierung.
Wenn ich jetzt so an Planetarium denke, so auch in meiner Kindheit, Jugend, da assoziiere ich immer so Geräte mit, ich weiß nicht, wie viele Linsen oder sowas gibt. Wie war denn das?
Diese Sternprojektoren, die Planetariumsprojektoren, die gibt's immer noch. Meistens sind es 2 Kugeln. Und in der Mitte drinnen ist nochmal so wie eine Zahnstange, wie so ein Knochen. Oben und unten ist der Nordsternhimmel, unten ist der Südsternhimmel. Und zwischendrin sind die einzelnen Planeten, weil die bewegen sich ja extra. Die Sonne steht woanders, der Mond steht woanders. Die müssen flexibel sein und können aufs Datum eingestellt werden. Und jetzt kann man diesen ganzen Projektor kippen. Dieser Projektor wird jetzt im Jahr 2023 wird er 100 Jahre alt. So, dann gibt es diesen Projektor schon.
Ja. Und der wird also gleichzeitig eingesetzt? Oder
wird gleichzeitig eingesetzt. Wenn man mit diesem Projektor die Sterne projiziert, sind die Sterne viel punktförmiger und heller. Das schafft die normalen Videoprojektoren noch nicht. Sind zwar schon weit, aber sie schaffen es noch nicht.
Also trotz des Alters, so manche Sachen kann man halt nicht wirklich ersetzen.
Genau, zurzeit noch nicht, auf jeden Fall. Vielleicht kann es sein, das kommt irgendwann mal anders, weil es wird immer wieder neu gemacht. Wir haben schon ein paar umgebaut im Planetarium. Wir haben jetzt im Jahr 2012 die 50 Diaprojektoren rausgebaut, haben dafür diese zwei Videoprojektoren, einer für die vordere Seite, einer für die hintere Seite eingebaut. Hat sich vieles geändert. Die Lichtroute ist alles mit LED bestückt. Das heißt, man hat viel Möglichkeiten. Manchmal ist es Frage, was wollen wir den Leuten noch alles zeigen? Weil die bekommen ja schon sehr viel erklärt.
Okay, dann würde ich sagen, wir machen ein bisschen Musik. Dann möchte ich, um das gleich mal anzukündigen, noch, Sie haben ja jetzt relativ viel von der Technik erzählt, auch das Stichwort Zeiss ist gefallen. Wir möchten ja jetzt nicht gerade Schleichwerbung machen, aber wenn Sie dann trotzdem so ein bisschen was nach der Musikpause über Ihre Zusammenarbeit, also Zusammenarbeit der Volkssternwarte mit der Firma Zeiss, dann mal so kurz was erzählen. So, jetzt versuche ich mal hier die neue Technik, ob ich das jetzt hinkriege. Vor der Musik haben wir uns so ein kleines bisschen über die Entwicklung der Technik an der Volkssternwarte in dem Planetarium Laupheim unterhalten. Und da ist auch das Stichwort Zeiss gefallen. Wie sieht denn eigentlich die Zusammenarbeit mit dieser Firma aus?
Sehr gut. Wir haben das Vorteil, dass wir ein Planetarium sind, ein kleines Planetarium sind, das sehr flexibel ist. Das heißt, wenn zum Beispiel was Neues ausprobiert werden sollte, wo Zeiss möchte, dann haben wir auch die Möglichkeit, mal zu sagen, Montag, Dienstag, Mittwoch ist keine Vorführung. Das nutzen wir zum Ausprobieren, zum Testen, ob die Sachen funktionieren, wie das im Planetarium aussieht, weil es doch anders ist wie in der Werkskuppel bei Zeiss.
Das heißt, die probieren ihre Sachen dann bei Ihnen sozusagen live aus. Also sie reden dann auch mit denen und das fließt dann in die Entwicklung ein von den ihren Sachen.
Auf jeden Fall. Wir haben zum Beispiel jetzt durch Corona einen Monat zu. Im November ist geschlossen bei uns im Planetarium. Aber wir haben schon wieder Kontakt mit Zeiss, um Sachen auszuprobieren und Vorschläge zu machen, was man denn in neue Software vielleicht einbinden könnte oder was Neues zeigen könnte oder was astronomisch dementsprechend interessant wäre, was man mit dazu einfügen könnte.
Jetzt haben Sie das Stichwort astronomisch interessant. Was war denn eigentlich dieses Jahr, es war ja nicht immer zu, was waren dieses Jahr eigentlich so die Highlights? Ich sage jetzt mal am Sternenhimmel, bei Ihnen wahrscheinlich auch dann, irgendwie baut man das ja ein. Was war das Besondere dieses Jahr?
Das Besondere war im Frühjahr. Im Frühjahr war der Komet Neo weiß zu sehen. Der kommt alle über 6000 Jahre, braucht er, bis er einmal um die Sonne herumgeflogen ist und wiederkommt. Bei uns sichtbar. Man musste früh aufstehen. Ich bin da fast die ganze Woche morgens um 3 oder 4 aufgestanden, um den Kometen zu beobachten. Und das ist eine Sache, die man nur kurz beobachten kann. Das sollte man nutzen. Also immer, wenn klarer Himmel ist. Nicht sagen, erst beim nächsten Mal geht's auch. Diese klaren Nächte, wo wirklich die Sterne nicht flackern, wo sie klar sind, die sind beeindruckend. Und wenn man ein Foto macht, diejenigen, die fotografieren, die werden sehen, man kann mit der Aufnahme bei klarer Nacht viel mehr anfangen, wie wenn die Luft flimmert.
Ja, das muss man dann. Vielleicht für Laien, ich meine, ich kann es unterscheiden, aber trotzdem sollte man vielleicht die Begriffe klären. Da gibt es ja Kometen, Meteoriten, Asteroiden. Was sind so die Unterschiede? Was ist was?
Gut, wir haben unsere Sonne, die ist ein Stern im Zentrum, bei uns im Sonnensystem. Und drumherum, die ganzen Lichtpunkte, sind alles selbstleuchtende Sterne. Außer die Körper, die ins Sonnensystem gehören. Das heißt, die Erde, ein Planet, die anderen Planeten, die anderen 7 Planeten, zusammen 8 mit der Erde. Und dann hat man noch die Zwergplaneten. Es gibt zwischen Jupiter und Saturn eine enorme die Ansammlung an Planetoiden, an Gesteinsbrocken, größer, paar Kilometer groß, kleinere, die um die Sonne kreisen. Und dann gibt's Verrückte, Asteroiden, die wirklich quer, nahe sogar in der Sonne fliegen und teilweise als Sternschnuppen dann sichtbar werden.
Also das heißt, ein Planetoiden, Asteroid, das sind verschiedene Sachen. Das ist das ist jetzt richtig verstanden. Und ein Komet, was ist das jetzt genau?
Ein Komet, ganz außerhalb von unserem Sonnensystem, in der Oortschen Wolke, gibt es so Gesteinsbrocken aus Eis und Staub. Mhm. Und wenn die durch Anziehungskräfte oder durch Kollision mal Richtung Sonne fliegen, dann werden die ja erhitzt durch die Sonne. Und durch das Erhitzen verlieren die Material. Und das durch die hohe Geschwindigkeit, wo die haben, verlieren die, wie wenn sie auf der Rennbahn wären, ihr Material im Hintergrund. Und je nachdem, wie man auf diesen Kometen schaut, schräg oder direkt drauf, ist das eine runde Kugel, wenn man direkt drauf fliegt, oder wenn es seitlich fliegt, dann gibt es einen Schweif. Und dann gibt es einen Komet.
Der Schweif, das ist dann aus Eis, sagen wir das jetzt so, oder aus irgendwelches Material halt.
Bestimmte Gase und Eisbrocken, ja. Mhm. Und das Eis, das ist wie beim Saturn, der Ring ist ja auch kein fester Ring, sondern nur verschiedene Staubkörner, größere Gesteinsbrocken, die, wenn sie das zusammen anschaut, sieht es aus, wie wenn es ein Strandbär praktisch, den man vom Himmel aus sieht.
Mhm. Und wenn uns tut ja kein Zahn mehr weh, aber wenn jetzt der Neo-Weiß wieder vorbeikommt, dann hat er schon Material verloren bis dahin.
Richtig, ja, genau. Mhm. Aber er friert immer nur Material, wenn er Richtung Sonne fliegt.
Ach so.
Wenn er da heiß ist,
dann ist
wenn er draußen bleibt er gleich, das ist in Ordnung.
Ja.
Und dieses Material, wo praktisch hinterher fliegt, das fliegt auch auf seine Bahn hinterher. Und das kann passieren, dass man dann praktisch da mit der Erde mal durchfliegt, durch diese Bahn. Und dann gibt es Sternschnuppen.
Mhm. Ah ja.
Die Perseiden zum Beispiel im August.
Ja.
War dieses Jahr auch wieder interessant. Aber hauptsächlich sind noch die interessanten Körper sind eigentlich die Planeten. Mhm. Dieses Jahr waren viele sehr schön zu sehen. Der Jupiter, der Saturn, jetzt zur Zeit der Mars. Die Venus war interessant. Also es gab viele Objekte, die interessant waren, aber auch interessant werden, weil zum Beispiel Ende des Jahres kommt Jupiter und Saturn so nah beieinander, dass sie nur 6 Bogenminuten auseinanderstehen. Das heißt, wenn man mit dem Fernrohr dorthin schaut, stehen die auf einem Blickfeld. So nah beieinander.
Jetzt muss man ja die Bogenminuten ein bisschen erklären. Also ihr wisst ja, wenn ich das jetzt richtig zusammengehe, der Vollkreis hat 360 Grad
Ja. Und
jedes Grad sind dann wieder 60 Minuten.
Und das heißt 60 Sekunden, also
genau. Richtig.
Also der Mond hat einen Durchmesser, eine Größe von 30 Bogenminuten.
Mhm.
Und davon ist praktisch nochmal nur noch 6 Sekunden sind ist der Abstand.
Ah ja, das heißt also, wenn man das als Winkel so betrachtet,
ja,
dann ist das ein Maß für die Größe so irgendwie, wie das Auge und
genau.
Wie war es jetzt zum Mond? Wie viele Minuten?
6 pro Minuten.
6 Minuten, okay.
Ja.
bauen Sie diese Sachen ein? Was heißt, wahrscheinlich machen Sie das ja in Ihr Planetarium-Programm ein? Was machen Sie da?
Alles, was mit bloßem Auge sichtbar wird, bauen am Anfang vom Programm ein Sternhimmelteil ein. Da zeigen wir, was gerade zurzeit aktuell am Sternhimmel sichtbar ist.
Mhm.
Alles andere ist ein Hauptprogramm. Da geht es um schwarze Löcher, da geht es um die Erde, um Sonnensystem, um ein spezielles Teleskop, das SOFIA-Teleskop zum Beispiel, in der Boeing 710, die fliegt dann praktisch mit Klappe in 14 Kilometer Höhe und macht dann Aufnahmen vom Weltall.
Mhm. Aber der Einstieg in Ihr Programm ist immer, dass die Leute, die da zugucken, wissen, so, was ist jetzt gerade aktuell los, eine Art Orientierung.
Richtig, alles geht nicht, aber das, was auf jeden Fall interessant ist, auch welche Sternbilder man sehen kann, wenn zum Beispiel bestimmte Objekte wie der Jupiter und Saturn zurzeit sichtbar sind, so Sachen werden darauf hingewiesen. Und natürlich kann der Vorführer bei uns, der MTO, der Master Terminal Operator, heißt bei uns, der kann auch was dazu erzählen und erklären und was zeigen, wenn er möchte.
Und das haben Sie jetzt also alles also so ein bisschen eingebaut. Also Neowise war dann auch Teil des Programms, so wie das so.
Der war zu kurzfristig. Den hat man entdeckt und der war da praktisch.
So.
Das ging eigentlich zu schnell. Und weil er ja quasi nicht nochmal gleich wiederkommt, sondern erst in 6000 Jahren, haben wir den rausgelassen.
Das ist dann klar. Gut, was war denn dieses Jahr, also vor dem Lockdown und nach dem Lockdown und jetzt vor dem neuen, was haben Sie da für Programme gehabt?
Wir hatten Programme, wir haben ein bisschen Wiederholung gemacht. Sie haben vorher gesagt, 30 Jahre haben wir Jubiläum. Wir wollten eigentlich dieses Jahr ein ganz großes Jubiläum feiern, dass es Planetarium schon seit 30 Jahren gibt. Und wollte man verschiedene ältere Programme, also nicht ältere Programme, sondern Programme, die wir bei uns produziert haben, wir produzieren unsere Programme selber, zeigen. Über das Sonnensystem. Wir haben zurzeit auch ein Programm, das wir sogar das einzige oder zwei Programme, die wir gekauft haben. Da geht es um den Marsflug. Zurzeit fliegen ja 3 Raumsonden zum Mars und das wollte man zeigen, wie das aussieht, was man überhaupt da erwartet und was man berücksichtigen muss, dass man nicht wie zum Mond 3 Tage braucht, sondern dass man da fast ein Jahr braucht, um dorthin zu fliegen. Der Abstand vom Erde zum Mars ist ja unterschiedlich, das ist eine Ellipse und je nachdem, wo die gerade steht, sind es entweder 55 Millionen Kilometer von der Erde zum Mars oder 101 Millionen Kilometer bei dem kürzesten Abstand. Und deswegen ist es nicht so einfach, mal kurz dorthin zu fliegen und wieder zurückzufliegen.
Da muss man also schon terminieren, wann das jetzt sozusagen praktisch ist. Also auch sollten da mal je Astronauten da rauffliegen, dass man da halt die nicht so arg lang aufhält. Da.
Also auf jeden Fall das. Und wichtig ist in dem Fall, man muss sich sicher sein, dass das in der Zeit funktioniert. Man kann nicht gleich nochmal hinfliegen oder wenn was kaputt ist, mal schnell hinfliegen und was reparieren.
Ja.
Das muss alles funktionieren. Und das muss man wahrscheinlich, macht man nächste Zeit, macht man öfters Flüge zum Mond wieder. um zu testen, ob das funktioniert. Aber früher waren es zwei Nationen, die zum Mond geflogen sind. Heute fliegen die Arabischen Emirate, China, Indien, verschiedene Länder fliegen da schon mit, wo zum Mars zum Beispiel fliegen, um Sachen auszuprobieren, dass sie mit dabei sind, wenn nächstes Mal bemannt zum Mars geht.
Ja, gut, dann würde ich sagen, machen wir wieder ein kleines bisschen Musik und gehen dann so ein bisschen auf die Programme, soweit es dieses Jahr noch möglich ist, was jetzt demnächst so ansteht. Da gehen wir dann darauf ein. So. Bei uns zu Gast in der Plattform Herr Werner Kiesle von Planetarium und der Volkssternwarte Laubheim. Und vor der Musik haben wir so ein bisschen uns unterhalten, was dieses Jahr bislang so Interessantes war, also Neowise und so ein paar Planetenkonstellationen. Jetzt gehen wir mal davon aus, irgendwann, hoffentlich möglichst bald, ist der jetzige Anführungsstrich Mini-Lockdown wieder vorbei. Was steht hoffentlich dieses Jahr dann noch an bei Ihnen?
Ja, wir hoffen, dass wir im Dezember beginnen können mit unserem Weihnachtsprogramm wieder. Das Weihnachtsprogramm hat sich schon seit Anfang an, haben wir das gezeigt. Damals waren es noch bei Bethlehem oder Jerusalem jeweils 5 oder 6 Bilder, die als Panorama die Landschaft gezeigt hat, was Gezeichnetes. Und heutzutage ist es so, dass man ein Modell hat, wo man über Bethlehem oder Jerusalem fliegen kann. Und da machen wir das Programm Der Strand von Bethlehem. Da geht es um die Möglichkeit, was war damals am Himmel sichtbar, welche Zeichen haben die drei Könige genommen, um nach Bethlehem zu kommen.
Ja, jetzt muss ich schon neugierig fragen, welche waren das? Ich will jetzt natürlich nicht vorgreifen, die Leute sollen natürlich hingehen in ihr Programm, aber trotzdem, was war denn da los?
Das Schöne ist ja das, dass man das zurzeit sogar sieht. Ah ja. Wenn man zurzeit am Abendhimmel hochschaut, sieht man den Jupiter und Saturn am Abendhimmel stehen. Ich möchte nicht zu viel verraten, aber die berühren sich fast, weil der Jupiter den Saturn überholt. Also scheinbar stehen die beieinander. Die sind aber in der Räumlichkeit total auseinander. Mhm. Und das, wenn die Erde auch noch mitspielt, in der richtigen Position steht, weil es passiert nämlich sowieso alle 20 Jahre, dass der Jupiter auf der kleinen Bahn die Längebahn vom Saturn überholt. Aber es kommt vor, wenn die Erde passend steht, dass es dreimal zu dieser Konstellation kommt, dass sie sich berühren. Und das hat auch im Jahre Null stattgefunden.
Und das haben die so, das ist die Theorie, dass die das beobachtet haben und gesagt hat, oh wow, genau, das ist jetzt was ist Besonderes, da muss was passieren.
Wir folgen dem ganzen Ding und zum Schluss praktisch beim letzten Bewegung, da sind sie praktisch losgewendet durch die Wüste und haben dann quasi die Krippe gefunden.
Ja. Warum sind die eigentlich dann in Richtung Jerusalem gelaufen? Hat es da irgendeinen Grund gehabt? Oder mal neugierig fragen, das ist vielleicht eine blöde Frage trotzdem.
Sie sind auch den Sternen praktisch nachgefolgt und die verschieben sich, weil die Erde ja praktisch und die Sonne mit den Planeten sich dementsprechend drehen, dann gehen die nach rechts. Und die waren früher in Teheran praktisch. Und von dort aus sind sie dann quasi Babylon nach Jerusalem rübergewandert, an die Küste. Und das war praktisch immer eine Richtung, weil sie praktisch auch vom Laufen her und von der Bewegung von den Planeten, die haben sich immer weiter nach rechts bewegt, sind sie denen gefolgt.
Teheran, Babylon, da war das so ein Bogen.
Ja.
Das haben die so einen Bogen gelaufen und dann gesagt, okay, da ist jetzt die Krippe oder was da auch immer war.
Ja. Genau, richtig, ja.
Und das machen Sie dann in dem Programm, irgendwie stellen Sie das für die Leute dann so ein bisschen dar.
So dargestellt, welche Objekte es gibt, viele Bilder gibt es auch den Kometen, dass ein Komet im Himmel gestanden ist und einfach so die Voraussage und die Daten, die bekannt sind, welche Daten festgehalten worden sind von den Objekten. Aber man hat auch die Möglichkeit heutzutage am Computer, am Planetarium, in dem Projektor zu sagen, aha, gehen wir mal zurück auf die Zeit und dann kann man das sogar live am Projektor zeigen, wie das damals ausgesehen hat, in welchem Sternbild das war. Das war nämlich auch wichtig, in welchem Sternbild das stattgefunden hat. Und so gibt es verschiedene Sachen, die da dargestellt werden und was es nicht sein konnte. Früher dachte man ja immer, wenn eine Supernova, wenn ein Stern aufleuchtet, aber dachte man am Anfang, das ist eine Geburt von einem neuen Stern. Nee, aber das ist bei dieser Supernova, weiß man heute, das ist ein Stern, den verreist es gerade praktisch.
Yeah,
ne?
Yeah.
Und deswegen stellen wir das einfach dar, welche Möglichkeiten es da gegeben hat und welche Daten auch teilweise, vor allem in China, festgehalten worden sind. Ja. Die haben da schon viele Sachen wissenschaftlich.
Das kann man da alles noch einbauen, beziehungsweise dann nachvollziehen.
Ja, genau.
Und Supernova, die sind ja dann meistens, also wenn Sie sagen explodiert, die sind ja dann schon vor tausenden von Jahren im Grunde genommen explodiert und jetzt sieht man es halt jetzt. Dann.
Ja, auch. Ja. Und das Problem ist, das Objekt musste nicht nur ein paar Wochen da gewesen sein, sondern die haben es ja lange beobachtet, sind dann durch die Wüste durchgelaufen. Also das musste lange stattfinden. Und die dreifache Konjunktion, die ist über ein halbes Jahr und braucht
ach
die.
So, und dann haben die da.
Dann
so.
Hatten die auch Zeit von dem her.
Und das Wetter ist ja da unten notorisch gut, sage ich jetzt mal.
Also und es gab nicht so viele Straßenlampen damals.
Ja, klar. Und ja, da regnet es natürlich auch.
Also der Sternhimmel muss damals beeindruckend gewesen sein. Ja. Ich war einmal auf Mauna Kea oben in 2,5 Kilometer Höhe. Da gibt es um sich herum nur keine Licht praktisch. Und man sieht Sterne, da steht man nur oben und sucht, welches Sternbild was ist, weil man vor lauter Sterne sich nicht mehr auskennt.
Und
so kann ich mir vorstellen, das war das früher auch.
Ja, das ist klar. Und dann ist da unten natürlich wegen der trockenen Luft natürlich wie da oben auf dem Berg.
Richtig.
Ja, ich kann mich so ganz dunkel an so eine Situation erinnern. Da sind wir mal nach Richtung Bordeaux gefahren und waren im Zentralmassiv und irgendwann gesagt, jetzt muss man sich mal mit dem irgendwo Schlafsack hinlegen oder sonst was. Und dann bin ich nachts aufgewacht, war kein Mond mehr da, nichts. Zuerst bin ich erschrocken, weil es war einfach nur dunkel. Ich habe nichts gesehen. Da dachte ich, wo bin ich denn jetzt eigentlich? Und dann dachte ich, wow.
In solchen Plätzen sagt man, ich habe es noch nicht ausprobiert, aber ich habe schon fast gesehen, wenn es ganz dunkel ist und die Sterne sind nur da, kann man fast Zeitung lesen. Weil die Sterne dann so hell sind, dass man selber einen Schatten wirft, obwohl kein Mond da ist.
Ja. Also jedenfalls, ich habe mir...
Weil der Kontrast stimmt.
Ja, nach einer gewissen Zeit haben wir mich wieder beruhigt, aber als ich so aufgewacht bin, so spontan, man muss sich ja erst dran gewöhnen, dann, wo bin ich denn jetzt? Ja. Gar nichts, mal keine Bäume, nix, also zunächst mal gar nichts.
Richtig, weil ich ja eh so, wenn die Sonne untergegangen ist, ist ja die Luft ist ziemlich warm. Die Landschaft ist warm, alles ist warm. Am besten ist eigentlich morgens so, vor Sonnenaufgang, so eine Stunde, zwei Stunden vor Sonnenaufgang, da muss man beobachten, weil dann die Luft am klarsten ist, am ruhigsten ist.
Das heißt also, Sie können da in der Zeit vor, natürlich auch nach vorne, rein theoretisch, Sie können richtig. Auch sagen, okay, wir schauen jetzt mal, wie wäre jetzt die Konstellation, wenn der Neo-Weiß da wiederkommt? Also das heißt, als theoretisch, wäre es vielleicht jetzt ein bisschen zu weit weg, aber 6.000 Jahre ist schon ein wenig lang, aber man könnte es machen.
Man könnte sowas machen, ja.
Oder rückwärts gehen an diese Sonnenfinsternis. Wir haben uns vorher bei der Besprechung so mal ganz kurz über 1999 war die Sonnenfinsternis, wo man halt nur hier in der Gegend nur gesehen hat, es ist dunkel geworden, das war es dann aber auch. Das heißt, man kann da auch zurückfahren oder auf die, in Ulm hat man es 1700 irgendwann, keine
Ahnung. Auf jeden Fall. Jeder Körper, der praktisch in den Projektor eingebaut ist, macht diesen Sprung mit. Alles, was praktisch ein Containerkörper wie den Neo weiß, der ist noch nicht drin. Aber wenn man den einbaut, dann kann man den jederzeit sagen, okay, ich möchte zurückspringen und möchte es anschauen. Wo steht das Ganze? War da damals der Mond da? War Vollmond? Wie zum Beispiel letzten Monat war Blue Moon, sagt man dazu. Wenn zwei Vollmonde in einem Monat stattgefunden haben, Halloween am Samstag war Vollmond, am 2. Oktober war der andere Vollmond. Das sind also praktisch zwei Vollmonde in einem Monat stattgefunden. Das nächste ist erst wieder im Jahr 2023, im August. Also es trifft nicht so fast statt, dass praktisch in die 29 Tage in einen Monat reinpassen.
Ja, das geht nicht immer, nee. Aber dieses Jahr war das Besondere. Ich meine, normalerweise interessiert mich Halloween oder so nicht, aber da haben natürlich diese ganzen, sage ich jetzt mal, Esoteriker oder sonst was, wow, Halloween und Vollmond,
ja,
da fast ausgeflippt.
Das stimmt, ja.
Ab wann würden das, also wenn ihr jetzt sagt, gut, das Lockdown ist vielleicht wieder vorbei, in welchen Zeitraum, beziehungsweise in welchen Abständen wird dann diese Show Stern von Bethlehem gezeigt? Muss man sich da anmelden? Wie läuft das zurzeit? Das ist ja alles im Moment ein bisschen kompliziert.
Durch Corona müssen wir heutzutage alles anmelden. Das heißt, man muss reservieren, man muss sogar, wenn es geht, am besten vorher bezahlen, dass das Bargeld los ist. Man hat genau einen Sitzplatz. Früher war es immer so bei uns praktisch, wir haben 60 Sitzplätze und das war eigentlich oft voll ausverkauft. Inzwischen sind es, wenn es ausverkauft ist, sind es zwischen 20 und 23 Personen. Je nachdem, wer kommt, ob es eine Familie ist, ob es Einzelpersonen sind, müssen wir ja zwischendrin Platz lassen, dass ein Abstand da ist, dass man keinen Kontakt mehr hat, miteinander hat. Und dementsprechend haben wir die Möglichkeit, Gruppen anzubieten zu festen Vorführungen, also Mittwochabend, Freitagabend, Samstagabend, Sonntagmittag. Oder wir hatten auch schon an Weihnachten 27 Vorführungen in einer Woche. Weil die Nachfrage so groß war. Weil viele, je nachdem, wenn Weihnachten gefallen ist, wenn Sonntag und wenn es dementsprechend zum Kombinieren war, viele haben gesagt, ah gut, das ist schön, da kann ich ins Planetarium gehen, da schicke ich meine Gäste hin und ich tue den Kuchen herrichten. Da gibt es verschiedene Ausreden und Ideen, wieso man ins Planetarium kommt.
Und Schulklassen, die kommen eigentlich auch regelmäßig, also oder sind gekommen?
Auf jeden Fall sind gekommen. Zurzeit ist es ein bisschen ruhiger, weil die alle zurzeit ganz andere Vorschriften haben und vor allem die manchmal mit dem Haus wieder andere Vorschriften haben wie bei uns. Aber wir kommen immer näher und wir hoffen, dass wir, wenn das Ganze vorbei ist, auf jeden Fall im Dezember wieder beginnen können. Jetzt haben wir bis Ende November leider geschlossen. Ja,
ganz zu. Aber das heißt im Dezember, aber die Vorschriften mit der Besetzung haben Sie immer noch.
Wenn eine neue Vorschrift kommt, dürfen wir nicht.
Ja. Aber da gibt es ja jetzt, ich überlege mal gerade so, das ist eigentlich eine relativ absurde Situation im Prinzip. Also in der Schule, ich mache ja immer noch so einen Pensionärsvertrag, mache noch ein bisschen, da hocke ich dann mit 30 Mädels zusammen, sind alle sehr nett, haben ganz brav die Masken auf, 30, ja, auf doch relativ engem Raum. Und die dürfte ich als ganze Klasse gar nicht mit zu Ihnen nehmen, weil die drei passen ja nicht rein, wenn die Vorschriften sind. Das ist ja eigentlich absurd. Stimmt das? Sehe ich das richtig
eigentlich? Also eigentlich ist der Schulunterricht, darf stattfinden, soll stattfinden, auch in der Schule. Und eigentlich wäre es gut, wenn die Leute auch zu solchen Veranstaltungen, Theater, zu kleinen Theatern auch gehen dürfen, ins Planetarium gehen dürfen, bestimmte Filme im Kino anschauen, ins Museum gehen. Wenn die untereinander sind, wäre das kein Problem, das zu kontrollieren, was da stattgefunden hat, wer da war.
Ja, und da wären die ja eigentlich im Prinzip, wenn ich jetzt mal überlege, also ich war ja früher auch ab und zu mal mit Wandertagen oder so, mit Klassen draußen, ja, da hocken die ja nicht so eng aufeinander. Wenn ich jetzt da mit meinen Mädels da hingehen würde und sagen, okay, der Stern von Bethlehem interessiert euch bestimmt, ja, da hätten die ja mehr Platz da.
Können wir auf jeden Fall einen Stuhlabstand mindestens,
aber
wenn am besten zwei. Aber wenn eine Schulklasse kommt, die sich alle kennen, können wir das wirklich so machen, dass die Leute eigentlich, eine Schulklasse könnte jederzeit kommen, aber die Vorschrift? Nein.
Also, okay, gut. Jetzt machen wir aber noch wieder ein bisschen Musik und dann gehen wir nochmal auf die Frage ein, wenn jetzt eigentlich so neue Programme anstehen, wie werden die dann eigentlich produziert? Genau das hören wir uns nachher an. Herr Kiesle, wie geht es eigentlich, wenn Sie ein neues Programm erstellen? Wie ist denn der Ablauf? Wie macht man das?
Wir sitzen immer, jeden Donnerstag trifft man sich im Verein, zurzeit nur online, aber früher immer hat man sich vor Ort getroffen und hat besprochen, was man alles machen könnte oder was passiert oder welche Ereignisse eigentlich erwähnenswert wären, wo man ein Programm draus machen könnten, aus verschiedenen Quellen. Und wenn man denn was gefunden hat, was man machen möchte, weil zum Beispiel dieses Jahr am 17. und 18. November, also nächste Zeit, kommen die Leoniden. Ein Sternstubenstrom. Mhm. Da nimmt man an, dass so 15 bis 20 in eine Stunde kommen. Im Jahr, Moment, am 12. und 13. November 1833 kamen 200.000.
Boah.
Das sind 60 pro Sekunde, die da runtergekommen sind. Und je nachdem, was man für ein Thema hat, gibt es was zu erzählen. Mhm. Zurzeit machen wir uns Gedanken über den Pluto. Der ist ja kein Planet mehr, nur noch ein Zwergplanet. Und man hat durch diese Begegnung, wie durch den Flug von der Sonde New Horizon, wo im Pluto weggeflogen ist, unheimlich viel gelernt. Man hat auf einmal gesehen, das ist nicht ein Gesteinsbrocken oder ein Brocken wie der Mond, sondern da ist unheimlich viel zu sehen. Der hat eine lineare Atmosphäre. Man hat unheimlich viele Sachen entdeckt beim Pluto, wo sehr interessant sind. Auch zum Beispiel, dass man Probleme hatte. Weil, wenn so eine Sonde 10 Jahre unterwegs ist und auf einmal eingeschaltet wird, dann mussten verschiedene Sachen nochmal aktiviert werden und die hatten wirklich nur eine ganze kurze Zeit am Flug vom Saturn vorbei bereit zu sein, beim Pluto bereit zu sein, um die ganzen Bilder zu machen. Die haben über ein Jahr lang die Bilder, die hochauflösenden Bilder, wieder zurückgeschickt zur Erde, bis alle Daten da waren. Weil es so viel waren, was sie in der kurzen Zeit beim Vorbeiflug von Pluto gemacht haben.
Ja. Und dann die Datenrate hat dann nicht ausgereicht.
Richtig, genau.
Genau. Also der Pluto hat eine Atmosphäre oder sowas
ähnliches? Ja, eine ganz leichte Atmosphäre. Und es gibt auch richtige Eisflächen und es ist wirklich sehr interessant. Und man weiß ja nie hundertprozentig, manche Objekte, da wo ein Gesteinsbrocken reingeflogen ist, wie auf dem Mond, richtig kratermäßig, gibt es ja auch was, kann man ja tiefer schauen, weil man ja ein großes Loch hat quasi. Und dementsprechend kann man manche Sachen wirklich erklären, wie das Ganze stattfindet. Und vor allem, das Verrückte ist ja das, durch Pluto ist ja wirklich in dem Fall eigentlich ein Planet, weil er Monde hat, die um ihn kreisen, sogar einen ganz großen Mond, der um ihn kreist.
Und das so gehen Sie vor und das heißt, das wäre jetzt eines der nächsten Themen, der Pluto. Und
der Pluto, genau.
Drumherum, ja. Und genau. Die, wie viele Monde hatten der?
4.
Ja, also und dann sagen, ja, klein Planet oder kein Planet mehr, armer Pluto.
Ja, und ist immer die Frage dann auch, wie er in Stände ist, wieso er ins Sonnensystem gekommen ist, durch welche Konstellationen, was für Möglichkeiten es da überhaupt gibt. Weil manche Körper sind ja bei den Entstehungen entstanden, die werden immer größer, weil immer mehr Steine auf diesen Brocken fallen. Und deswegen gibt es verschiedene große Gesteinsbrocken.
Man weiß also beim Pluto gar nicht, ob der vielleicht irgendwo eingefangen wurde, dass der vielleicht gar nicht...
Ja, genau, da gibt es verschiedene Theorien, die man dann darstellen kann, wo man die jetzt zurzeit hat, dementsprechend, und da kann man vieles erzählen.
Ja, wenn ich jetzt auf die Uhr gucke, wir haben ein kleines bisschen Zeit für Musik. Herr Kiesel, meine abschließende Frage, was habe ich vergessen zu fragen, was wollen Sie denn jetzt noch zum Abschluss loswerden, ganz kurz?
Das... es im Dunkeln wunderschön ist, wenn man auf die Details achtet. Also wenn man rausgeht und man hat keine Straßenlampen, am besten eine Taschenlampe, eine rote Taschenlampe mitnehmen, dass man weiß, wo man geht und dann irgendwo hingeht und den Himmel mal betrachtet, wo es ganz dunkel ist. Ist wunderschön.
Ja, und das ist gar nicht so arg weit, man kann auf die Alp irgendwo so ganz hinten. Es gibt, glaube ich, sogar so Karten, da kann man gucken, wo man besonders gut hingehen könnte.
Es gibt ein Bild von der Erde, wo man sieht, wo es Licht ist. Und man sieht genau, wo wir Menschen wohnen und leben praktisch. Die großen Städte und die Flüsse, wo dementsprechend beleuchtet sind. In Belgien zum Beispiel werden die Autobahnen beleuchtet. Ja. Lauter so Sachen, die verrückt sind und wo man auch Strom sparen könnte.
Und da muss man
für die Energie muss man halt was dementsprechend machen und das wäre schön und das sollte man viel mehr nutzen.
Ja. Okay, dann danke ich Ihnen ganz herzlich, Herr Kiesle, wünsche Ihnen noch viel Spaß bei der Arbeit. Hoffentlich geht diese ganzen Krisensituation irgendwann mal wieder rum und man kann wieder ohne irgendwelche Beschränkungen das Planetarium und die Volkssternwarte Laupheim besuchen. Das war die Plattform und mein Name ist Rudi Arnold. Tschüss, bye bye und macht's gut.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/Plattform.